So, wir setzen fort im Matthäusevangelium. Wir sind immer noch im 10. Kapitel, gehen jetzt langsam aufs Ende zu. Ich denke, dass wir noch 3 Predigten für diese letzten Verse. 9 Verse, glaube ich, haben wir noch für die jeweils 3 Verse und dann haben wir das 10. Kapitel durch. Und damit haben wir diese Rede Jesu dann auch durch, in der es um die Nachfolge, um das Bekennen, um die Anfeindung geht, auf die er uns einstimmt. Matthäus 10. Ich würde gerne den Text lesen. Ab Vers 32. Ich lade euch ein, dass ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr dazu aufsteht und dann wollen wir auch noch einmal beten. Matthäus 10, ab Vers 32. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir jetzt dein Wort betrachten dürfen. Danke dir, dass du es uns gegeben, uns geschenkt hast. Wir wollen es wirklich dankbar annehmen und uns damit gerne befassen, weil wir überzeugt sind, dass es nichts Wichtigeres gibt auf dieser Welt, womit wir uns befassen können, als dein Wort, als das, was du uns in die Hand gegeben hast von dir, was von dir zeugt, was uns dich vorstellt. Weil wir dich sehen wollen, weil wir dich näher kennenlernen wollen, weil wir hinwachsen wollen zu dir. Und ich will dich bitten, dass du diesen Text hier heute mitgebrauchst, um unsere Herzen zu formen, um unsere Herzen umzugestalten in das Bild deines Sohnes. Darum wollen wir dich bitten durch deinen Sohn, durch Jesus. Amen. Amen. Dürft euch setzen. So, wir haben uns letztes Mal, sind wir weitergegangen von dem Gipfel, auf dem wir gewesen sind, haben wir den Abstieg begonnen in Vers 32 und 33, die ich gerade eben noch mitgelesen habe. Und da geht es um die Notwendigkeit, dass wir den Herrn bekennen, dass wir uns zu ihm stellen, dass wir den Glauben bestätigen, der uns nachgesagt wird, zu dem wir vielleicht von anderen sogar befragt werden, dass wir da uns dazu bekennen. Und jetzt haben wir diese Verse hier gelesen in Vers 34, Vers 35 und 36. Und wir haben etwas Interessantes hier. Wir haben wieder einmal eine Wiederholung. Ihr wisst, die Wiederholungen, die sind wichtig. Ich unterstreiche die bei mir dann in meinem Bibelprogramm. Durch die gleich markieren, damit sie mir für alle Zeit immer wieder ins Auge springen. Diese Wiederholungen. Welcher Satzteil, sage ich mal, wiederholt sich hier immer wieder? Wir haben den Vorteil, selbst wer seine Bibel vergessen hat oder ungeschickt blättern kann, vielleicht, weil der Schoß belegt ist, ihr könnt es alle hier nachlesen. Ja? Wir haben in Vers 34 und Vers 35 eine dreifache Wiederholung. Ja, das können alle Kinder schon, die lesen können, schon sehen. Hier heißt es nämlich immer wieder, ich bin gekommen, beziehungsweise ich bin nicht gekommen. Dieses Gekommen kommt hier dreimal vor. Und das ist auffällig, fand ich interessant. Was bedeutet das? Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, von wo ist er denn gekommen? Meint er, dass er nicht aus Nazareth gekommen ist jetzt, oder von was spricht er? Könnte ich das genauso sagen wie Christus? Ich bin nicht gekommen, um heute euch ein Lied zu singen, sondern zu predigen. Ja, das stimmt, aber da meine ich, ich bin von zu Hause jetzt hier nicht hierher gekommen. Aber was meint denn Christus? Christus meint hier etwas ganz anderes, und wir finden irgendwie bei so einem unscheinbaren Vers auf einmal wieder die Bestätigung, dass Jesus nicht irgendein Mensch ist, sondern wer? Gott. Er ist Gott, er kommt aus dem Himmel und mit einem bestimmten Zweck, mit einer bestimmten Sendung. Das unterscheidet ihn von uns allen. Wir Menschen, wir sind nicht aus dem, keiner von uns kommt aus dem Himmel mit einem Auftrag. Das ist allein Jesus, der schon vorher gewesen ist und der Mensch geworden ist und mit einer gewissen Mission, kann man sagen, hierher gekommen ist. Der Vater hat ihm einen Auftrag gegeben. Und die spannende Frage ist jetzt, wozu ist Jesus gekommen? Mit welchem Ziel, mit welcher Absicht? Was war dieser Auftrag? Was war diese Mission, die Jesus hatte? Und jetzt, also wir debattieren jetzt gar nicht darum, ist Jesus von außerhalb gekommen? Ist Jesus göttlich? All diese Dinge, das steht jetzt gar nicht hier zur Debatte. Darum geht es gerade gar nicht, sondern es geht nur die Frage, wozu ist er gekommen? Und hier, wie wir im Text sehen können, kann es ein Missverständnis geben, wozu Jesus gekommen ist. Es kann sein, dass jemand überzeugt ist, dass Jesus tatsächlich Gott ist, dass er tatsächlich vom Vater gesandt worden ist, dass er tatsächlich nicht einfach nur ein Mensch ist, dass er tatsächlich der Messias ist sogar. Und trotzdem kann man ein Irrtum darüber haben, wozu er gekommen ist. Es gibt viele, viele Vorstellungen und darunter eben auch viele Missverständnisse, wer Jesus war und wozu er gekommen ist. Viele sehen ihn zum Beispiel als einen liberalen Revolutionär, als so einen Freiheitskämpfer. Oder da gab es ja verschiedenste, oder so ein Mahatma Gandhi oder was weiß ich, wie sie alle heißen, die von Menschen geehrt worden sind und geschätzt worden sind. Und in so eine Reihe wird manchmal Jesus mit einsortiert. Weil er natürlich gekommen ist und vieles in Frage gestellt hat, was damals nicht in Ordnung war. Die ganze, sag ich mal, religiöse Herrschaft von den Pharisäern, das hat er definitiv in Frage gestellt, oder? Da war er nicht einverstanden damit, oder? Das ist, denke ich, nicht die Streitfrage. So könnte man zu der Überzeugung kommen, so könnte man meinen, dass Jesus so ein liberaler Revolutionär ist. Zum Beispiel, dass er gekommen ist, um dieses Ganze, um diese, diese religiösen Herrscher oftmals ihre Macht aus. Durch Gesetz, oder? Indem sie das Volk knechten, also in Matthäus 23 heißt es dann zum Beispiel auch, jetzt ist mir gerade durch den Kopf gegangen, die Stelle. Ich weiß nicht, ob ich sie schnell finde, aber in Matthäus 23 müsste es sein, wo es heißt, die ihr schwere Lasten zusammenbindet, aber ihr selbst rührt sie nicht mit einem Finger an. Ja? Irgendwo kommt das, ganz am Anfang, Matthäus 23, 4. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Das ist heftig, oder? Wow. Und viele waren der Meinung, jetzt Jesus kommt und sagt, weg mit dem ganzen Gesetz, brauchen wir alles nicht. Und da haben wir in Matthäus 5, Vers 17 was gelesen. Erinnert ihr euch vielleicht? Matthäus 5, 17, meint nicht, dass ich gekommen sei. Vielleicht, wenn ihr jetzt mal hier guckt, meint nicht, dass ich gekommen sei. Vers 34 ist 100% die gleiche Formulierung. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten, das ist das Alte Testament, vor allen Dingen aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das ist das erste Missverständnis, was Jesus hier auf die Seite räumt, wo er sagt, meint ja nicht, jetzt bricht ein liberales Zeitalter an, jeder macht, was ihm gefällt. Im Gegenteil, erstmal verschärft er sogar das Gesetz hier, oder? In der Bergpredigt. Und sagt, wenn ihr wirklich selber vollkommen sein wollt, hier ist der Maßstab. Das ist das erste Missverständnis, was Jesus ausgeräumt hat. Das zweite Missverständnis war, dass Jesus für wen gekommen ist? Für welche Gruppe von Menschen kommt der Messias? Was würdet ihr so sagen? Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen hoffentlich, denken hoffentlich ein bisschen anders, aber was denkt ihr, was die damals gesagt haben, gedacht haben? Der Messias kommt für die Gerechten, oder? Für die Frommen, für die Guten. Nicht für den Abschaum. Was haben wir dazu in Matthäus 9, Vers 13 gelesen? Matthäus 9, Vers 13b, im zweiten Teil vom Vers. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus macht die nächste Klarstellung und sagt, für wen er denn gekommen ist. Und er sagt, nicht für die, die gerecht sind, nicht in diesem Fall die, die meinen, dass sie gerecht sind, sondern für die, die verstanden haben, dass sie Sünder sind. Das ist das nächste Missverständnis, was Jesus ausgeräumt hat. Dann werden wir später im Evangelium, in Matthäus 20, Vers 28, werden wir noch ein sehr, sehr wesentliches von diesen Worten lesen, wo es heißt, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, wieder diese Gleichformulierung, nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ihr wisst, was sie erwartet haben, die Juden? Einen mächtigen Herrscher auf dem Thron. Und Jesus sagt, ich bin dazu nicht gekommen, sondern um zu dienen. Und hier haben wir die dritte von diesen vier Stellen. Und was sagt Jesus da? Eine interessante Aussage in Matthäus 10, Vers 34. Meint nicht, er warnt uns hier wieder vor einem Missverständnis, das weit verbreitet war zu den damaligen Tagen. Er sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Wow. Okay, das ist vielleicht irgendwie, jetzt wollen wir darüber ein bisschen nachdenken. Jesus, und ich will euch darauf aufmerksam machen, ich habe es schon gesagt, es kommt dreimal vor, meint nicht, dass ich gekommen sei, ich bin nicht gekommen, sondern ich bin gekommen. Das heißt, Jesus betont es und betont es und betont es, um es wirklich klarzustellen und um jedes Missverständnis vorzubeugen. Er legt seinen Finger da drauf und er sagt, dass seine Absicht, mit der er gekommen ist, nicht war, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was heißt es, das Schwert zu bringen? Jesus wollte ja nicht einfach ein Werkzeug oder eine Waffe bringen. Wofür steht das Schwert? Das ist uns klar, oder? Schwert steht für Krieg, Schwert steht für Kampf, für Spaltung, für Streit, für all diese Dinge. Es ist ein Symbol für diese Dinge. Jetzt aber, lasst uns mal einen Schritt zurück machen. Wir haben eine klare Verheißung, dass der Messias kommen sollte im Alten Testament, oder? Wir haben doch auch Dinge, die über den Messias verheißen werden, die über ihn gesagt werden, was er tun wird, was er bringen wird. Und jetzt, wenn wir ein bisschen versuchen, durchs Alte Testament hindurch zu blättern, kann man nicht da auf die Idee kommen, dass Jesus Frieden bringen hätte wollen. Es ist nicht so, dass wir viele Stellen im Alten Testament haben, die davon sprechen, dass Jesus Frieden bringen wird. Ich will euch Beispiele nennen und dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, was ich meine oder an welche Stellen ich vielleicht denke. Im Buch Jesaja zum Beispiel, da kann man eine ganze Reihe tatsächlich im Buch Jesaja finden, über solche Stellen. Hier heißt es zum Beispiel in Jesaja 2, Vers 2 direkt ein. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und der Haben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter, jetzt hört mal zu, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Das wär's, oder? Panzer zu Traktoren. Dann werden sie ihre Speere zu Winzermessern, oder ja, das ist der zweite Teil vom Satz, und ihre Speere zu Winzermessern umschmieden, ja. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Oh, danach sehen wir uns eigentlich. Aber könnte man den Juden verübeln, dass sie das erwartet haben von dem Messias? Komisch, oder? Jesaja 9, Vers 5 könnten wir aufschlagen. Ihr wisst ja, die ganzen Namen, die über Jesus genannt werden, für Ewig Vater, Fürst des Friedens und so weiter, kennt ihr, gell? Wird da nicht gesagt, dass er ein Fürst des Friedens ist? Oder Jesaja 66, eine weitere Stelle. Jesaja 66, gebe ich euch noch einen Beleg dafür, sage ich mal. Aber wir könnten einige weitere Stellen hinzufügen. Und zwar können wir hier beginnen ab Vers 12. Denn so spricht der Herr. Siehe, ich wende ihr, das ist die Stadt Jerusalem, Frieden zu wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach. Wow, Frieden wie ein Strom. Da könnte man doch auf die Idee kommen, oder, dass Jesus Frieden bringt. Und tatsächlich gibt es eine Reihe von Auslegern, von Bibellehrern, die auch sagen, die hingehen und sagen, das sind diejenigen, die davon ausgehen, dass es ein tausendjähriges Reich, ein irdisches tausendjähriges Reich auf der Erde geben wird. Da sagen manche davon, dass Jesus tatsächlich auch diesen Frieden versucht hat, auf der Erde zu bringen, als er gekommen ist. Dass er tatsächlich damals schon dieses irdische Friedensreich aufrichten wollte, dass es dann aber verschoben ist auf eine spätere Zeit hin. Ja, dann haben wir jetzt die Gemeindezeit im Prinzip als einen Einschub in diese Zeit, weil Israel dieses Reich und weil sie den Messias abgelehnt haben. Das wird immer wieder gelehrt. Und wenn ich jetzt aber an diese Stelle hier hinkomme, muss ich sagen, ich glaube nicht, dass Jesus diese Absicht hatte. Ich glaube nicht, dass Jesus dieses Ziel hatte, oder? Was sagt denn unsere Stelle? Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden zu bringen. Das ist nicht meine Absicht gewesen. Das hat nicht der Vater gesagt, dass ich das bringen soll jetzt. Interessant, oder? Wir müssen unterscheiden zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Christi. Da gibt es einen großen Unterschied, ihr Lieben. Auch mit den ganzen anderen Aspekten oder mit manchen von den anderen Aspekten. Wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Wenn er das zweite Mal kommt, ist es dann das Gleiche. Ist er dann immer noch nicht gekommen, zu herrschen? Doch, oder? Wenn er das zweite Mal kommt, dann ist die Herrschaft vollendet. Das ist was ganz anderes. Wir müssen verstehen, dass Christus nicht einmal, sondern dass er zweimal auf die Erde kommt und dass da ein großer Unterschied zwischen diesen zweien besteht. Beim ersten Mal sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um diese Welt zu retten. Johannes Evangelium. Wird das das zweite Mal auch so sagen? Nein. Das heißt, hier müssen wir sauber unterscheiden zwischen diesen zwei Kommen Christi. Und das erste Mal, als Jesus auf die Erde gekommen ist, sagt er, dass wir uns darüber im Klaren sind, und das muss die Jünger wirklich geschockt haben, ihr Lieben, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Die sind aus allen Wolken gefallen. Da dachten sie vielleicht, ja okay, machen kurz die Römer platt, aber danach ist Friede. Nein. Und das ist das Interessante übrigens. Das Wort, was hier geschrieben steht, ist eigentlich nicht bringen. Da heißt es bei zu bringen, auf die Erde zu bringen. Aber das klingt so ein bisschen wie ein Kellner, der irgendwas serviert, oder? Ihr habt bestellt auf der Karte Linsenspätzle, Seitenwürstle und der Kellner kommt und bringt es euch. So, hier, biete ich es euch an, oder? So klingt es ein bisschen, oder? Das ist aber nicht das Wort, was dort geschrieben ist. Eigentlich heißt es werfen. Ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu werfen, sondern das Schwert. Und das bedeutet, dieses Werfen, wenn wir da ein bisschen durch die Offenbarung durchgehen würden, dann würden wir sehen immer wieder, normalerweise wird das über Dinge gesagt, die als Gericht ausgeübt werden. Verschiedene Dinge werden auf die Erde geworfen und es betrifft die ganze Erde und umfasst sie, erfasst die ganze Erde, können wir sagen. Und genauso ist es hier. Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, hier Frieden auf die Erde zu werfen, sodass es sich überall ausbreitet. Sondern ich bin gekommen, mein Schwert zu bringen, das die ganze Erde durchteilen wird. Das ist, was Jesus hier sagt. Jetzt müssen wir nochmal versuchen, genauer zu unterscheiden, von was hier die Rede ist. Denn wir können, wenn wir über Frieden nachdenken, dann könnten wir trotz allem, was wir bis jetzt gesagt haben, können wir doch sagen, oder ich will anders anfangen. Trotz allem, was wir jetzt gesagt haben, ist dann nicht zum Beispiel die Stelle aus Lukas 2. Erinnert ihr euch, als die Hirten auf dem Feld waren? Da wurde doch etwas proklamiert, da wurde doch etwas, ein Lob an Gott gesungen. Das klingt uns bestimmt gleich in den Ohren, wenn ich es vorlese. In Lukas 2, Vers 13. Plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden. So. Ja, steht hier nicht Friede auf Erden. Hat er nicht gesagt, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden. So, alles gut. Und das denken viele, dass Jesus tatsächlich, dass also mit dem Kommen Jesu dieser Friede angefangen hat, in einem gewissen Sinne sich die ganze Erde zu erfassen. Und jetzt müssen wir aber hier sauber wieder lesen. Was heißt es denn hier? Ich habe bewusst den ganzen Vers nicht erst gelesen. Und Friede auf Erden, wo? In den Menschen des Wohlgefallens. Das ist ein Friede, der nicht einfach alle Menschen generell irgendwie erfasst, sondern das ist ein Friede, der eine bestimmte Menschengruppe betrifft, die einen bestimmten Ausschnitt aus der Menschheit betrifft. Wer ist das? Das ist das Volk Gottes. Das sind die Erlösten. Das geistliche Israel aus Heiden und Juden, das ist damit gemeint. Denen wird Frieden zugesprochen. Denen wird dieser Friede verkündet. Diese haben auch einen Frieden erfahren, oder? Ganz ehrlich, jetzt an euch alle jetzt hier, die ihr seid. Wenn ihr dem Christus gehört, habt ihr Frieden erfahren. Ein Frieden mit Gott, ein Frieden mit unter uns, untereinander, den er gestiftet hat, Epheser 2, können wir lesen. Er hat Frieden gemacht, zwischen den Gläubigen, zwischen Gott und dem zwischen Gott und den Erlösten. Er hat einen großen Frieden in diesem Sinne gebracht. Aber was ist die Kehrseite von diesem Frieden? Die Kehrseite von diesem Frieden ist der Hass der Welt. Der Hass der Welt. Die Feindschaft der Welt. Und das ist dieses Schwert, von dem Jesus hier redet. Er bringt einen göttlichen, einen geistlichen, einen ewigen Frieden, der zwischen den Gläubigen ist und der mit Gott und den Menschen, mit Gott und den Erlösten ist. Aber die Kehrseite davon ist, dass Hass freigesetzt wird sogar. Wovor vielleicht gar keiner war. Und davon redet Jesus an dieser Stelle. Davon spricht er. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, woher kommt dieser Hass? Woher kommt diese Feindschaft? Kommt sie von den Heiligen? Kommt sie von uns? Es ist so, dass Jesus in uns ein Schwert gegen die anderen hervorruft. Nein, das sei ferne. Was die Schrift an verschiedenen Stellen, Römer 12, Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist, haltet mit allen Menschen Frieden. So, wir sind nicht die, die Hass und Streit und all diese Dinge suchen und provozieren und uns daran freuen vielleicht sogar. Das sei ferne. Sondern es ist die Welt, die das nicht erträgt. Johannes spricht davon. Johannes 3. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Der Mensch hasst das Licht, er hasst die Wahrheit, er verabscheut diese Dinge. In Johannes 7,7, ein paar Kapitel weiter, bezeugt Jesus gegenüber seinen eigenen Brüdern, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Warum? Weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Und wer hat es gerne? Wer hört das gerne? Das, was du tust, ist böse. Gott wird das richten. Keiner hört es gerne. Keiner hört es gerne. Da können wir jetzt wirklich einen Streifzug eigentlich durch das ganze Evangelium hindurch machen und durch die Apostelgeschichte, wo wir immer wieder feststellen, dass das Evangelium wie ein Messer durchgeht. Die Welt. Schaut mal ein paar Verse weiter nur hier. Vers 12. Und viel Gemurmel war über ihn unter den Volksmengen. Die einen sagten, er ist gut. Die anderen sagten, nein, sondern er verführt die Volksmenge. Bisschen weiter, Vers 40. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem und aus dem Dorf, wo David war, kommt der Christus. Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Kapitel 10, ich springe nur schnell, Vers 19. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen. Einmal nach dem anderen Mal, Jesus sagt etwas und was passiert? Sagt. Teilt sich die Menge. Bei den Aposteln war es nicht anders. Apostelgeschichte, Kapitel 14. Apostelgeschichte 14. Paulus auf Missionsreise. Sind dort in der ersten Stadt unterwegs. Beziehungsweise in der ersten Stadt in der heutigen Türkei. Meine ich, dass es so ist. 14, Vers 4. Die Menge der Stadt aber war entzweit. Und die einen waren mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Das heißt, die einen waren gegen sie, die anderen waren für sie. Oder Kapitel 15, Vers 2. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an und so weiter. Auch da entsteht ein Zwiespalt, selbst hier eigentlich in den Reihen der Gemeinde. Das ist für uns fast schon erstaunlich. Meistens die anderen Dinge bezogen sich meistens auf die Mission, in der sie unterwegs waren. Aber das ist erstaunlich, es geht sogar bis hier hinein. Und das sind natürlich Irrlehrer, die hier das bringen. Aber das ruft das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums ruft das hervor. Was ist heute? Heute ist es leichter, oder? Weil wir in einer sehr, sehr toleranten Gesellschaft uns heute befinden, oder? Man kann heute, eigentlich kannst du heute lernen, was du willst, oder? Du kannst heute vertreten, was du willst. Es gibt die kuriosesten Sachen, die man heute glauben kann. Und es ist eigentlich okay. Eigentlich die wenigsten nehmen da wirklich daran Anstoß. Da können wir ja sagen, zum Glück leben wir nicht in so einer intoleranten Zeit wie damals Paulus, sondern können heute einfach verkündigen und alle finden es okay, oder? Was meint ihr? Ich finde es schon interessant, es ist tatsächlich so eine, manchmal, mir kommt es echt befremdlich manchmal vor, ich schaue nicht viel Fernsehen oder so, aber manchmal beobachte ich tatsächlich, wenn ich das ein oder andere Mal gesehen habe, was mir auffällt ist, wie oft die Leute sich gegenseitig um den Hals fallen. Habt ihr das mal beobachtet? So, egal, ob sie sich wirklich kennen oder auf Wildfremde sind, aber ständig tut man sich umarmen. Ich denke, hä, das ist irgendwie Kuschelclub. Alle sind Freund mit allen. Ist alles toll, ist alles schön. Aber wehe, du hast eine andere Meinung bezüglich Geschlechtern, bezüglich Ehe, bezüglich der Rollen innerhalb der Ehe. Wenn du wagst, ihre Toleranz und ihre Freiheit anzuzweifeln, dann schwenkt das um. In was? In Feindschaft, in Hass. Das ist einer, der hat ein Buch geschrieben, die intolerante Toleranz. Wir wollen nicht viel über die Welt reden, ihr Lieben. Ich will euch nur sensibel dafür machen, dass wir meinen könnten, wir leben in einer tollen Zeit, wo alles geduldet und alles akzeptiert wird. Aber glaub mir, wenn du das Evangelium nimmst und predigst in seiner Schärfe, wird es nicht für gut geheißen. Dann wird es nicht akzeptiert werden. Dann wirst du genau dasselbe wieder erleben, nämlich dass es schneidet, dass es scharf ist und dass es Widerstand und Hass sogar hervorruft. Glaub mir, der Mensch, der hat sich im Wesentlichen nicht geändert. Und das Evangelium hat sich im Wesentlichen auch nicht geändert. So, das macht mir keine Sorgen, dass das so in der Welt ist. Das müssen wir nur ein bisschen verstehen und wahrnehmen und nicht dagegen rebellieren, sondern zu wissen, ja, das ist normal so. Was mir ein bisschen mehr Sorgen macht, ist, dass wir leider auch manchmal in unseren christlichen Reihen so eine Tendenz haben. Zum einen beobachte ich eine Tendenz, wo wir einen falschen Frieden vielleicht manchmal suchen, indem wir diese Schärfe vom Evangelium nehmen und einen Stein nehmen und benutzen und so drauf rumfahren auf diesem Schwert. Sagen, das ist zu scharf, wir machen es ein bisschen stumpfer. Wir machen es ein bisschen weniger verletzend. Wir nehmen diese Schärfe weg. Und man lässt gewisse Themen, man lässt gewisse Konzepte, man lässt gewisse Formulierungen, was auch immer, lässt man raus. Und es klingt schon viel besser für die Menschen. Und sie können das viel besser nehmen und schlucken. Und es bei weitem weniger Streit gibt und alles. Und das wird heute leider vielfach gemacht. Das heißt, in der Bemühung, das Evangelium nach draußen zu tragen, sehe ich da ein falsches Friedensbestreben teilweise. Dann aber auch manchmal in dem Umgang miteinander beziehungsweise in einem größeren Kreis. Von was spreche ich? Ich spreche von der Ökumene. Wisst ihr, wir haben immer so Extreme. Früher hatten wir lange Zeit so eine Zeit, wo jeder, der in irgendeiner Form etwas anderes gelehrt hat, der war gleich ein Irrlehrer. Okay? So alles, was nicht so ist wie ich, ist ein Irrlehrer. Ist das gut? Nicht so. Nicht so. Das wollen wir nicht, auf diese Seite wollen wir nicht hin. Aber wisst ihr, was ich heute eher beobachte? Dass jeder, der heute fromm ist und sich Christ nennt und so einen Aufkleber hat, ich bin Christ, dass wir auch davon ausgehen, dass er ein Christ ist. Und dass wir dementsprechend sagen, oh, komm her, Bruder, komm her, Schwester, wir sind alle eins. Egal, was sie wirklich glauben, egal, was sie wirklich lehren. Und da sehe ich ein großes Harmoniebestreben, wo ich Zweifel habe, ob das ist, was Jesus befürwortet. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, 1. Korinther 11, was der Apostel Paulus dort lehrt. Dort geht es in Kapitel 11, Vers 18 darum, um Spaltungen auch tatsächlich in der Gemeinde. Und das betrifft jetzt tatsächlich erstmal eigentlich sogar nur eine Gemeinde vor Ort. Dort heißt es, denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Zum Teil glaube ich es. Ist es gut, Spaltungen in der Gemeinde? Definitiv nicht. Und Paulus arbeitet aktiv dagegen. Könnten wir durch den ganzen Brief gehen und wie er da dagegen arbeitet und in verschiedenen anderen Briefen auch. Jetzt schaut aber mal, was in Vers 19 steht. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Was sagt er hier? Was ist dieses, denn es müssen sein? Von wem aus müssen die denn sein? Von Gott. Gott lässt diese Dinge zeitweise zu. Warum? Weil zeitweise Menschen selbst in der Gemeinde da sind, die nicht bewährt sind, wie Paulus hier sagt, die nicht wirklich glauben, die dabei sind, aber die nicht wirklich bekehrt sind. Selbst unter uns in der Gemeinde, ihr Lieben. Und da gilt es nicht, eine falsche Einigkeit zu sagen, oh, wir gehören alle zusammen, wir sind alle, sondern da sagt er, da müssen zum Teil diese Parteiungen sein, damit klar wird überhaupt, wer glaubt denn dem Herrn? Und wer ist zwar nur dabei, aber hat keinen eigenen Glauben? Offenbarung 2, eine ähnliche Stelle. Offenbarung 2, Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Wer ist das? Jesus. Keine Frage. Wer Fragen hat, Kapitel 1, da steht es ausdrücklich. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, in der Gemeinde, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Jetzt hört mal zu. Also wir sehen, Irrlehre ist da in der Gemeinde. Was sagt er? Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Jesus sagt, ich werde die Gemeinde kommen, ich werde mit diesen Leuten, diesen Irrlehrern, werde ich Krieg führen. Das heißt, wir sehen, dass dieses Schwert Jesu, dass das sich nicht irgendwo ganz weit weg abspielt, sondern es zieht sich hindurch, durch die ganze Welt. Es zieht sich hindurch bis hinein in die Gemeinde. Und wenn wir weiterschauen, sogar in Matthäus, zurück zu unserem Text. Wie weit geht das Schwert denn hinein? Vers 35. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater, und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Das geht hinein bis wohin? In die engsten Familienbeziehungen. Von der Vorstellung her von damals, das war wirklich sehr, sehr hart. Wir leben mehr in einer individualistischen Zeit, wo jeder für sich ist und wo jeder sein eigenes Süpplein kocht. Das war damals viel anders. Das war damals nicht so, wie es heute ist. Und diese Beziehungen, die jetzt hier beschrieben werden, die sind beispielhaft. Ja? Ein Mensch, damit ist ein Sohn gemeint, mit seinem Vater, die Tochter mit der Mutter, die Tochter mit der Schwiegermutter. Wenn wir Lukas aufschlagen, da heißt es ganz allgemein zum Beispiel 2 gegen 3 und 3 gegen 2. Ja? Und Vater gegen Sohn und Sohn gegen Vater. Das heißt, es geht in alle Richtungen. Es geht, man kann nicht sagen, alle Kinder gegen die Eltern oder immer die bösen Eltern gegen die Kinder oder etwas dergleichen oder die böse Schwiegermama oder weiß was ich nicht. Es geht durch, wie ein Schwert. Ja, dieses Entzweien, das ist ein treffliches Wort genau für dieses Schwert. Das macht nämlich ein Schwert. Es schneidet durch. War vorher ein Teil, nachher sind es zwei. Entzweien. Und dieser Hass geht sogar so weit, wir haben es in Vers 21 doch gelesen, oder? Ich erinnere euch, wir haben durch diesen Chiasmus, den ich euch gezeigt habe, haben wir diese Spiegelung. Ja, Vers 21, es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Unvorstellbar, unvorstellbar. Was für ein Hass bis hin zum Tod. Dann heißt es Vers 36, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das ist bitter. Das ist bitter. Versteht ihr, eigentlich haben wir so ein, vom Idealbild, sage ich mal, Idealbild ist immer relativ gesprochen, aber haben wir eigentlich so eine abnehmende Vertrautheit. Je nachdem, in welchem Kreis wir uns befinden. Wir haben den engsten Kreis zwischen Mann und Frau, die verheiratet sind, dann den umschließenderen Kreis mit Kindern, wo die Vertrautheit ein Stück weit, ein klein wenig abnimmt. Dann die nächste Stufe zur weiteren Verwandtschaft, zur Familie, sage ich mal, zur größeren Familie. Dann zum Volksgenossen, ich spreche jetzt vor allen Dingen natürlich nicht so sehr in unserem Sinne von heute, aber zu der damaligen Zeit noch viel stärker. Dann kommt im nächsten Schritt eben der Volksgenosse. Dann kommt im nächsten Schritt der Fremde. Und dann kommt im nächsten Schritt der feindlich gesinnte Fremde. Der kommt im Hass zu zerstören, anzugreifen, zu töten. Und jetzt haben wir das andere Ende von dieser Skala. Wo? Ganz vorne. Die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das ist hart. Das ist definitiv hart. Wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, finden wir etwas Interessantes, dass Jesus hier seine Worte, die sind sehr, sehr ähnlich wie mit einem Ausspruch aus dem Alten Testament. Jesus zitiert hier eigentlich, ohne es als ein Zitat zu kennzeichnen, zitiert er eigentlich hier das Buch Micha. Da möchte ich euch einladen, da nochmal hinzugehen, dass wir uns das nochmal kurz anschauen, warum Jesus genau diese gleiche Formulierung jetzt dafür verwendet. Ich denke, dass das auch eine Bedeutung hat, dass Jesus hier nicht eigene Worte wählt, sondern dass er wohl ihnen damals wohl bekannte Worte aus dem Alten Testament leiht. In Micha haben wir auch eine sehr, sehr schlimme Situation im Volk, einen sehr schlimmen Zustand. Und darüber beklagt sich der Prophet hier in Micha, fängt auch mit M an, Micha 7,1, wehe mir, denn mir ist es ergangen wie beim Einsammeln des Obstes, wie bei der Nachlese der Weinernte. Ihr könnt euch vorstellen, so in den südlichen Gefilden, du bist unterwegs, einen großen Korb, die Ernte einzusammeln und gehst durch die Reihen. Und keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Nichts da. Du gehst durch, alle Sträucher leer. Nichts zu finden. Verloren gegangen ist der Fromme aus dem Land. Da ist kein Rechtschaffener unter den Menschen. Er sagt, es gibt keinen mehr da, der Gerechtigkeit tut. Es gibt keinen mehr da, der Gutes tut. Wir kennen diese sehr ähnliche Stellen, oder? Psalm 14, Psalm 53, Römer 3. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht. Genau. Und genau so redet er hier auch. Sie alle lauern auf Bluttaten. Sie jagen jeder seinen Bruder mit dem Netz. Auf das Böse sind beide Hände aus, um es gut auszuführen. Der Oberste fordert, der Richter richtet gegen Entgelt, der Große entscheidet nach der Gier seiner eigenen Seele und sie flechten es ineinander. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch. Der Rechtschaffenste unter ihnen wie eine Dornenhecke. Aber der Tag deiner Wächter kommt, deine Heimsuchung. Dann wird ihre Verwirrung da sein. Gericht wird angekündigt. Wie geht man in so einer Situation hier um? Und wir müssen verstehen, dass die Bosheit des Menschen nicht immer gleich intensiv zum Vorschein kommt. Der Mensch ist abgrundtief böse, aber diese Bosheit kommt nicht immer gleichermaßen zum Vorschein. Okay? Da gibt es nämlich äußere Einflüsse, die dieses Böse dämmen und zurückhalten. Kennt ihr welche solche Einflüsse, oder? Was hält das Böse zurück? Zum Beispiel der Staat mit seinem Gesetz. Warum endet nicht jede Auseinandersetzung mit einer Schießerei? Weil es eine Strafe darauf gibt und man dann ins Gefängnis geht. Deswegen hat Gott auch den Staat mitunter eingesetzt, um diese Gesetze zu erlassen, die das Böse eindämmen. Das Ganze, da gibt es, und der Heilige Geist selbst wirkt das und hält dieses Böse zurück, damit sonst würde die Welt wirklich ersticken im Bösen. So, da gibt es äußere Einflüsse, die die Bosheit des Menschen drosseln, will ich mal sagen, etwas bedecken, etwas zurückhalten, bremsen. Aber es gibt dann Zeiten, zum Beispiel im Buch der Richter, wo keine Regierung, nichts mehr da ist, was passiert dann? Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das Endergebnis davon, lest durch, Richter 17, 18, 19, Vergewaltigungen, abscheuliche Taten. Und da, in einer ähnlichen Situation war das hier bei Micha, hat es sich zugespitzt. War es entweder eine schwache Regierung oder war es generell ein Gericht von Gott auch, wo er ihnen gezeigt hat, wo das hinführt, wenn sie ohne ihn leben, wenn sie sich von ihm wegkehren. Und als wenn man sieht, dass die Bosheit zu so einem Gipfel sich treibt, dass keine Grenzen mehr da sind, was gibt er dann für einen Rat hier? Glaubt nicht dem Gefährten. Verlasst euch nicht auf den Vertrauten. Vor der, die an deinem Busen liegt, hüte die Pforten deines Mundes. Jetzt unser Ursprungsvers. Denn der Sohn behandelt den Vater verächtlich. Die Tochter hebt sich gegen ihre Mutter. Die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Die Feinde eines Mannes sind seine eigenen Hausgenossen. So, wir haben eine Situation, in der die Bosheit so überhand nimmt, dass er sagt, pass auf, selbst vor dem, mit dem du verheiratet bist. Nimm dich in Acht vor deinen eigenen Kindern. Warum? Weil die Bosheit alles durchzieht. Weil du nirgendwo einen Menschen findest, auf den du dich wirklich verlassen kannst. Pass auf, lautet hier diese Warnung. Und was Jesus jetzt aber klar macht, ist, dass dieser diese gleiche Intensität, diese gleiche Härte, diese gleiche Stärke von Hass und Feindschaft uns erwartet, wenn wir ihm nachfolgen. Dass wir mit dem gleichen rechnen müssen, als ob kein Gesetz mehr da ist, als ob nichts mehr da ist, was den Menschen zurückhält. Eine wirklich schlimme Bosheit wird freigesetzt. Und das, wobei der Rest von der Gesellschaft so halbwegs in Ordnung zu sein scheint. Aber an dieser Stelle, wo das Schwert Christi kommt, wird auf einmal genau das freigesetzt. Abgrundtiefer Hass bis hin zum Mord. Was wollen wir daraus lernen? Was wollen wir daraus mitnehmen, ihr Lieben? Jesus kam nicht, damit wir mit den Menschen allen in Harmonie leben. Das wäre schön, oder? Wenn wir mit allen Menschen Freunde sein könnten. Wäre das nicht schön? Wenn man sich mit jedem gut vertragen würde. Das wäre schon schön. Wer wünscht sich von euch Konflikte? Wer wünscht sich von euch Hass? Wünscht sich keiner, gell? Aber die Schrift macht uns hier klar, dass wir in einer Zeit leben, wo dieses Schwert da ist. Und im Gegenteil, wenn alle über uns gut reden, müssen wir uns Gedanken machen, sagt die Schrift, oder? Lukas 6, 26. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden. Denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Die falschen Propheten damals, die haben keinen Widerspruch bekommen. Höchstens vielleicht von einem Jeremia oder einem Micha. Aber er sagt, wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden. Wenn alle nur das Beste von euch denken. Stimmt irgendwas nicht. In 1. Petrus 4, Vers 12 heißt es folgendermaßen. 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Wenn ihr merkt, dass ihr verfolgt werdet, dann glaubt nicht, dass euch irgendwas Komisches oder irgendwas Fremdes widerfährt. Euch widerfährt das Normale. Das Normale. Lasst euch nicht befremden, als ob euch etwas Fremdes begegne. Sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. So, ihr Lieben, es gibt unterschiedliche Typen. Und denen muss man unterschiedliche Dinge sagen. Manche sind tatsächlich streitsüchtig. In einer schlechten Art und Weise. Wirklich. Und denen muss man ganz klar solche Dinge sagen wie, wenn möglich, was wir vorher gehabt haben, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Oder Hebräer 12, Vers 14, heißt es, jagt dem Frieden mit allen Menschen nach. Wir sollen danach streben. Von unserer Seite aus sollen wir Frieden anstreben. Aber an die Harmoniesüchtigen unter uns, will ich vielleicht so sagen. Und in mancher Hinsicht gehöre ich da selber mit dazu, bin ich ehrlich. Wir müssen begreifen und wir müssen hören, dass da ein Schwert, Jesus gekommen ist, ein Schwert zu bringen. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir dieses Schwert in der einen oder anderen Art und Weise erleben. Und wir tun gut daran, wenn wir dem nicht versuchen, die ganze Zeit auszuweichen und zu entkommen, sondern wenn wir uns dessen bewusst sind und sagen, ja, ich weiß, das ist anstößig, das, was ich glaube, ist anstößig, es wird ärgern, es wird vielleicht sogar mir Nachteile wirklich bringen, aber das ist das Normale. Und insbesondere möchte ich euch darauf hinweisen, dass da ein großer Trost auch verborgen ist bei uns in unserem Text. Dieses Wort, dieses eine Wort, was hier als letztes vorkommt in Vers 36, das Wort Hausgenossen. Das ist ein Wort, das kommt nur zweimal vor in der ganzen Schrift. Und wisst ihr, wo es das zweite Mal ist? Vers 25. Im gleichen Text. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer, der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Wer sind hier die Hausgenossen? Die Hausgenossen hier sind wir. Mit wem sind wir Hausgenossen? Mit Jesus. Es kann sein, dass uns unsere eigenen fleischlichen, irdischen Hausgenossen ablehnen. Und Jesus hat dasselbe erfahren, ihr Lieben. Lest es mal nach, vorher haben wir Psalm 69 gelesen miteinander. Psalm 69, Vers 8, als ein Beispiel nur. Jesus hat es selbst erlebt und ihr wisst das, mit seinen Brüdern, mit seinen, zum Teil sogar mit seiner Mutter, die da mit involviert war zeitweise. Psalm 69, Vers 8, Vers 9. Entfremdet bin ich meinen Brüdern, ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Oder Psalm 27, Vers 10. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Und manches ist hier mit Sicherheit über David und über seine Zeitgenossen auch geschrieben, aber es deutet hin auf Christus auch, der selbst diese Ablehnung erfahren hat. Wir waren vorhin in Johannes 7 unterwegs, Markus 3, diese Stellen zeigen uns das. Und wir aber, wir dürfen nun seine Hausgenossen sein. Lieben, wollen wir mit der Welt, mit allen gut Freund sein? Oder wollen wir mit dem Freund sein und uns freuen, dass wir seine Hausgenossen sein dürfen, der für uns gestorben ist? Dem es gut ging mit dem Vater, dessen Hausgenossen alle mit ihm gut waren, aber der das alles aufgegeben hat und sich selbst, fand ich interessant, einer Ausleger hat es gesagt, Jesus ist an dem Schwert gestorben, das er gebracht hat. Er hat gesagt, ich bin gekommen, ein Schwert auf die Erde zu werfen, und er ist an diesem Schwert selbst gestorben. Für dich und für mich. Lasst uns ihm uns anschließen, lasst uns dies bereit sein zu tragen, lasst uns nicht einen falschen Frieden suchen, sondern uns an dem Frieden freuen, den er geschaffen hat. Ich lade euch ein, zu beten. Lasst uns das tun. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr mögt, wenn eure